miteinander auf Gottes Wort hören, möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir ganz herzlich, dass du ein Gott bist, der uns kennt und der du uns liebst. Dafür hast du deinen Sohn Jesus Christus gegeben. Dafür hast du dein Wort uns gegeben, damit wir dich besser kennenlernen können. Und wir bitten dich jetzt für die Predigt, dass du zu uns redest. Öffne uns die Herzen für dein Reden. Amen. Heute an Muttertag, da wollen wir miteinander einen Bibeltext anschauen, wie Jesus einer Mutter begegnet ist. Muttertag gab es damals noch gar nicht. Der Muttertag, den gibt es erst seit etwas über 100 Jahren. Und nach Feiern, da war dieser Mutter auch nicht zumute. Das Gegenteil war der Fall. Die Mutter, die war in einer schweren, in einer sehr, sehr schweren Situation. Manchmal gibt es Situationen auch im Leben einer Mutter, die sind alles andere als leicht zu ertragen. Und so ging es der Frau. Feiern? Nein. Das Gegenteil, trauern. Es war der Tag der Beerdigung von ihrem Sohn. Und nicht nur das war traurig bei dieser Frau, auch ihr Mann war verstorben. Sie war eine Witwe und nun war ihr Sohn, ihr eigener Sohn, ihr einziger Sohn verstorben, eine Situation zum Verzweifeln. Und nun begegnet Jesus dieser verzweifelten Frau. Wir lesen miteinander aus Lukas 7, die Verse 11 bis 18. Und es begab sich am folgenden Tag, dass er in eine Stadt namens Nain ging. Und mit ihm zogen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr: Weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an, die Träger aber standen still und er sprach: Junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat uns heimgesucht. Und die Rede über ihn verbreitete sich in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Wir müssen uns mal diese Begebenheit bildlich vor Augen malen. Auf der einen Seite Jesus und um ihn herum seine Jünger und eine große Volksmenge. Woher kamen sie? Sie kamen von Kapernaum her, See Genezareth. Dort in der Gegend hatte Jesus eine vollmächtige Predigt, die Feldrede gehalten und danach ist er nach Kapernaum in die Stadt hineingegangen. Dort gab es einen römischen Hauptmann und seinen Knecht, der war todkrank und Jesus hat ihn gesund gemacht. Der römische Hauptmann, der hat gesagt: Rede nur ein Wort und deine mein Knecht wird gesund und Jesus hat es getan. Ein großes Wunder war geschehen und nun am nächsten Tag ist Jesus mit seinen Jüngern und um ihn herum eine große Volksmenge weitergezogen. Nain, das war ungefähr 20 Kilometer entfernt vom See Genezareth, also rund 4 Stunden ist man da gelaufen. Das heißt, da eine fröhliche Wandergruppe, voll erfüllt im Herz. Jesus, was er gesagt hat, seine Worte, die hat man noch gehört innerlich, hat drüber nachgedacht und dieses Wunder, was er getan hat, das war den Leuten präsent. Also die waren im Herz erfüllt. Und jetzt kommt diese große Volksmenge Richtung Nain und eine andere Volksmenge kommt aus der Stadt heraus. Im Zentrum dieser Volksmenge, diese Mutter, seit einiger Zeit hatte sie ihren Mann verloren und nun ganz aktuell ihren einzigen Sohn. Häufig hat man im Kopf, das muss ein Teenager gewesen sein, ein Jüngling, aber dem war nicht so. Das Wort junger Mann, Jüngling im Griechischen, das kann man genauer einordnen, das war ein junger Mann im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, also im besten Arbeitsalter. Und für die Frau, für die Witwe, war dieser Mann die Sozialversicherung. Das müssen wir uns vor Augen haben, Sozialversicherung, AHV und so, Witwenrente, das gibt es ja noch nicht so lange. Damals gab es das sicher noch nicht, da hatte die Verwandtschaft, vor allem die eigene Familie, dann für Leute zu sorgen, die sich nicht selbst durchbringen konnten. Und der Sohn, das war die Zukunft von der Frau, auch finanziell gesehen. Das war tragisch, was der Frau passiert war, dass ihr Sohn gestorben war. Und jetzt um sie herum, man muss sich die Verzweiflung der Frau anschauen, und um sie herum viele Leute, die dieses Leid, diesen Schmerz mitgetragen haben. Dieser Verlustschmerz, diese Hoffnungslosigkeit, das war eine völlig andere Welt wie das um Jesus herum. Kennst du das manchmal auch, dass dir die Welt, die eigene Welt, in der du drin bist, so völlig anders vorkommt wie die schöne Glaubenswelt? Also man ist in seinem Glaubensalltag und man ist in seinem normalen Alltag und von der Herrlichkeit Gottes, von Gottes Größe, da erlebt man in seinem Alltag momentan gar nicht so viel. Vielleicht hast du nicht gerade einen Mann und einen Sohn verloren, wie damals diese Mutter. Aber vielleicht kennst du das, dass du einen anderen Verlust zu beklagen hast. Verlust von der Gesundheit, Verlust von den Zukunftsplänen, da malt man sich aus, so könnte es weitergehen, aber plötzlich ist alles ganz anders und bei dir ist plötzlich alles ungewiss. Und von der Größe Gottes, von der Herrlichkeit ist nichts zu sehen im Alltag. Vielleicht kennst du Kämpfe, wo man am Verzweifeln ist, weil man vor so vielen Herausforderungen steht und gar nicht weiß, wie soll das funktionieren? Also die Mutter damals, die hatte nicht gewusst, wie sollte meine Zukunft nun aussehen. Als Mutter heute, da muss man auch ab und zu Zeiten durchleben, wo herausfordernd sind. Da gibt es vielleicht die Kinder und die Kinder, die muss man in der Schule stützen. Da geht es schulisch nicht so gut, aber dann ist es sozial auch schwierig im schulischen Umfeld und dann muss man stützen und dann hat man nicht nur die Kinder, sondern man hat noch einen Mann und ja, der ist vielleicht in einer beruflich herausfordernden Situation und dann braucht er auch ein bisschen Unterstützung. Und vielleicht ist man sogar dazu noch in der Situation, dass auch die eigenen Eltern eben älter werden und dann sollte man auch noch da schauen und dann steht man in so vielen Situationen, dass man gar nicht weiß, wie soll ich mit all dem zurechtkommen und dann fühlt man sich wie überfordert, man hat fast Grund zum Verzweifeln. Wenn wir in unsere Geschichte hineinschauen, in die Begebenheit, da ist es wunderbar, wenn wir sehen, wie Jesus dieser verzweifelten Frau begegnet ist. Jesus, er bleibt nicht einfach in seiner fröhlichen, gut gelaunten Gruppe, sondern er tritt aus seiner Schar heraus, von der Jüngerschar, von der Volksmenge, die ihm umgeben hat, und geht nun in diese andere Lebenswelt hinein. Er geht auf die verzweifelte Witwe hinzu und redet zu ihr nicht ein Wort, sondern zwei Worte: Weine nicht. Er erbarmte sich ihrer. Und genau in dieser Situation können wir etwas vom generellen, vom allgemeinen Charakter von Jesus Christus sehen, nämlich dass der Sohn Gottes sich der verlorenen Welt gegenüber erbarmt. Genau das hat Jesus uns ja gezeigt, als er die himmlische Herrlichkeit bei seinem Vater verlassen hat und Mensch geworden ist. Warum ist Jesus Mensch geworden? Um sich unser zu erbarmen. Er ist Mensch geworden, wie du und ich, mit dem einzigen Unterschied, dass er ohne Sünde war. Aber Jesus durchlitt alles, was wir durchlitt haben. Auch er musste weinen, auch er erlitt Trauer, als sein guter Freund, der Lazarus, gestorben ist. Jesus kannte Hunger, Jesus kannte Durst, er kannte all die menschlichen auch Versuchungen. Mit dem Unterschied, er war ohne Sünde. Er weiß, wie es uns geht. Übrigens, Jesus hat auch das Arbeiterleben kennengelernt. Er hat ja den Beruf von seinem Vater oder Stiefvater vom Josef kennengelernt. Der war Bauhandwerker. Und wenn man sich Gedanken macht, wer in der Antike waren Bauhandwerker? Das waren Sklaven, oder? Sklaven hat man eingesetzt für den Straßenbau, für den Bau von Gebäuden. Und jetzt war Jesus keine Sklave, aber er musste quasi mit Sklavenarbeit konkurrenzieren. Das war kein leichter Job. Und Jesus hat das kennengelernt, wie das ist. Und weil Jesus ganz Mensch war, wie du und ich, und in unsere Lebenswelt gekommen ist, kann er mit uns überhaupt mitfühlen. Und deshalb kann er auch Erbarmen haben mit uns, weil er uns kennt, weil er das Leben als Mensch total kennt. Ja, wir sind Jesus nicht egal. Du bist Jesus nicht egal. Er möchte sich auch dir gegenüber erbarmen. Und das hat er bewiesen, indem er Mensch wurde, indem er in unsere Welt gekommen ist. Und jetzt zeigte Jesus damals der Witwe nicht nur seine Mitgefühl, ganz plakativ, dass er gesagt hätte, sorry, tut mir leid, dass dein Sohn gestorben ist, aber ich kann jetzt auch nichts groß anderes machen. Nein, etwas anderes machte Jesus, etwas Unglaubliches. Es heißt hier, und er trat hinzu und rührte den Sarg an, die Träger aber standen still. Und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist Gott und deshalb kann er uns sehr viel mehr geben als einfach nur bloßes Mitgefühl. Er kann Wunder tun. Er kann Tote vom Leben erwecken. Übrigens, jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus findet, ist es ja wie eine Totenauferweckung, eine geistliche Totenauferweckung. Auferweckung. Denn die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 1, dass wir tot sind in den Übertretungen unserer Sünden. Und wenn wir jetzt Vergebung der Sünden durch Jesus Christus bekommen, neues Leben, dann ist es eine geistliche Totenauferstehung. Und ja, wir durften durch unsere Bekehrung und Wiedergeburt dieses Wunder erleben, dieses größte Wunder, dass wir geistlich leben dürfen durch den Glauben an Jesus Christus. Und jetzt macht die Heilige Schrift uns deutlich, dass wir durch Jesus Christus nicht einfach nur das geistliche Leben haben dürfen, beziehungsweise nur das kann ich streichen. Das ist das Größte, was es überhaupt gibt. Aber mit dieser geistlichen Todauferstehung hört es nicht auf, dass wir Jesus als den lebendigen Gott erfahren dürfen. Denn in Römer 8, Vers 32, da steht eine ganz geniale Verheißung. Die lese ich uns gerade vor. Römer 8, Vers 32, da steht: Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also durch den Glauben an Jesus Christus, da beschenkt uns Gott nicht nur mit geistlichem Leben, sondern mit allem. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, was bedeutet das, wenn Gott uns mit allem beschenkt? Was beinhaltet dieses alles? Heißt das, dass man als Mutter nie mehr Probleme hat, dass die Kinder immer schön artig folgen? Natürlich nicht. Das wäre schön, wenn das so wäre, wenn man plötzlich keine Probleme mehr mit der Erziehung hat. Oder wenn man Schüler oder Student ist und dann heißt das alles, ich muss nicht mehr für die Schule lernen, sondern kann einfach so die Prüfung schreiben und habe da meine guten Noten, problemlos, ohne Anstrengung. Nein, das ist nicht mit dem alles gemeint. Oder bedeutet das, dass wir ständig gesund und glücklich durchs Leben gehen können, nur noch Freude haben? Nein. Das bedeutet es natürlich nicht. Aber was bedeutet das dann? Gott wird mit ihm uns alles schenken. Alles. Wir dürfen das ja auch wörtlich nehmen. Aber was bedeutet es dann, wenn alles nicht, oder was haben wir dann unter alles zu verstehen? Ganz klar, man muss den Bibeltext von Römer 8, Vers 32 weiterlesen. Und da steht es dann, nämlich in den Versen 38 und 39, da macht der Paulus uns das deutlich, was er mit alles meint. Da heißt es dann: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Gott beschenkt uns mit Jesus mit allem. Das bedeutet, in keiner Situation unseres Lebens ist Gott fern von uns und entzieht uns seiner Liebe, sondern er ist immer da mit seiner Liebe. Egal wie deine Situation ist, ob du in einer fröhlichen Situation bist, ob in einer ganz schweren Situation, Gott ist da mit seiner Liebe. Das bedeutet es, dass Gott dich mit allem beschenkt. Und viele von unserer Gemeinde durften Gottes Liebe in ganz vielfältiger Weise erfahren. Es gibt Leute unter uns, die können davon berichten, wie Gott in ihrem Leben tatsächlich ein Wunder gemacht hat. Also ein physisches Wunder, wo man von Krankheit gesund geworden ist. Und das ist nur durch ein wunderhaftes Eingreifen von Gott zu erklären. Das gibt's. Es gibt Leute bei uns in der Gemeinde, die waren in einer Situation und die war so verzweifelt und Gott hat es von einem Moment im anderen gedreht und da kann man nur staunen, das ist gewaltig und da hat man ein Wunder Gottes erlebt. Und auf die Weise gibt es Leute, dass man so die Liebe Gottes erfahren hat. Es gibt aber auch Leute unter uns, die haben Gottes Liebe erfahren in einer schweren Situation, in einer sehr schmerzhaften, leidvollen Erfahrung durfte man Gottes Liebe erfahren, dadurch, dass er seinen Trost und seinen Zuspruch gegeben hat. Man wusste gar nicht, wie soll ich das durchstehen. Und dann hat das Wort Gottes ein getröstet und durchgetragen durch so eine Situation. Und auf die Weise hat man die Liebe Gottes erfahren. Und dann gibt es auch Leute, die haben Gottes Liebe durch sein erzieherisches Handeln erfahren. Da ist man vielleicht ein bisschen auf einen falschen Weg gegangen. Und dann hat Gott einen Schicksalsschlag und noch einen Schicksalsschlag und noch einen Schicksalsschlag gegeben. Schläge, die zum Ziel geführt haben, dass man wieder auf den rechten Weg gekommen ist. So hat Gott eine erzogen aus Liebe. Gottes Liebe, die ist ganz vielfältig. Als Jesus dieser Witwe damals begegnet ist, hat er ihr auch seine Liebe gezeigt, nicht durch erzieherisches Handeln. Also das wäre schon bitter gewesen, hätte Jesus jetzt zu der Witwe gesagt, schau, liebe gute Frau, dass dein Mann gestorben ist und jetzt dein Sohn, das hat einen Zweck gehabt, dass du dich frei machst von allem und dein Vertrauen ganz auf Gott setzt. Und nee, das hat Jesus nicht gemacht. Er hat auf die Witwe hatte keine Erziehung nötig. Die hatte sein Erbarmen nötig. Jesus hat gesagt, weine nicht. Und dann hat er dieses Wunder getan, die physische Auferweckung von dem Sohn. So hat Jesus der Witwe damals Gottes Liebe sichtbar gemacht. Doch mit der Totenauferweckung des jungen Mannes, damit endet diese Begebenheit nicht. Jesus hat hier nicht nur Gottes Liebe sichtbar gemacht, sondern Jesus hat gleichzeitig den Leuten auch sichtbar gemacht, wer er ist, wer Jesus ist. Es steht hier nämlich, da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Und diese Rede über ihn verbreitete sich in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Wenn die Leute damals gesagt haben, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden, dann ging es dabei nicht darum, dass die Leute Jesus eingeordnet haben als einen von vielen Propheten, sondern damit haben sie zum Ausdruck gebracht, eine Prophetie ist in Erfüllung gegangen. Denn 1500 vor Christus hat der Mose prophezeit, das können wir in 5. Mose 18, Vers 15 nachlesen, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern und auf ihn sollt ihr hören. Damit hat der Mose angezeigt, es wird jemand kommen, der größer ist als ich. Den Messias hat er damit prophezeit. Und wenn die Leute dann weiter gesagt haben, Gott hat sein Volk heimgesucht, nicht nur Gott hat einen Propheten aufstehen lassen, sondern Gott hat sein Volk heimgesucht, dann unterstreichen sie damit ihren Glauben, Jesus muss dieser Prophet sein, Jesus ist der Messias, der von Gott versprochene Retter. Diese Verheißung ist nun in Erfüllung gegangen. Wenn Furcht die Leute ergriffen hat, dann war das eine heilige Ehrfurcht, weil sie gemerkt haben, etwas ganz Großes ist nun passiert. Das, was der Mose prophezeit hat, ist in Erfüllung gegangen und wir dürfen live mit dabei sein, wir dürfen das miterleben. Und da hat dieses Gefühl, das war ein Gefühl von der heiligen Ehrfurcht. Und jetzt war das ein Ergebnis von der Auferweckung des Jünglings von Nein. Aber nicht nur, dass die Leute dies erkannt haben, sondern es ist interessant, noch etwas Zweites passierte. Nämlich in unserem Bibeltext heißt es, und diese Rede über ihn verbreitete sich in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Das ist sehr interessant, dass es hier heißt, und die Rede über ihn verbreitete sich, nicht die Rede über die Totenauferweckung. Das zeigt uns etwas ganz Wichtiges, nämlich, dass den Leuten etwas das Größte war, dass der Messias gekommen ist. Bei den Leuten, da war nicht das messianische Wunder das Oberste. Bei den Leuten war das Oberste, dass der Messias gekommen ist. Und nun hat sich die Rede über ihn verbreitet. Und genau in diesem Punkt, da können wir uns die Leute von Nain zum Vorbild nehmen. Denn der Messias ist größer wie das messianische Wunder. Man kann es auch so ausdrücken, der Segensgeber, er ist wichtiger wie der Segen. Und manchmal ist es bei uns wie verschoben, dass wir wie den Segen suchen, dass doch Gott dazu da ist, dass er uns segnet und wir es dann gut haben und wir das Leben genießen können und dass wir Freude haben und wir suchen den Segen, den irdischen Segen, anstatt dass wir den Segensgeber suchen. Und es ist wunderbar, hier bei den Leuten von Nain zu sehen, dass sie den Messias höher achteten wie das Wunder, das er tat. Und das wollen wir doch auch tun. Manchmal, da führt Gott uns Wege, das sind schwere Wege, weil er in seiner Liebe uns diese schweren Wege sucht. Manchmal erfreut uns Gott mit Gutem, aber ob Gott uns jetzt das Gute gibt oder die schweren Wege, wir wollen auf ihn schauen und ihn höher schätzen, wie irgendeine irdischen Segen. Und da sind uns die Leute von Nain ein Vorbild. Aber nicht nur in diesem Punkt können wir sie als Vorbild nehmen, sondern auch in dem, dass sie die Rede über ihn verbreiteten. Ihnen ging das Herz über Jesus, wer er war. Die haben ja nicht dann Folgendes gemacht. Sie sind zurückgegangen nach Nain und haben jeder sich in sein Haus zurückgezogen und haben sich dann im Haus drüber gefreut. Ach, wie ist das Schöne, dass wir den Messias gesehen haben. Sondern sie haben die Botschaft verbreitet und das wollen doch auch wir tun. Wir wollen Botschafter von Jesus sein und den Menschen verbreiten, wer Jesus ist. Das ist mein Wunsch für uns, dass wir die Botschaft von Jesus an den Mann und an die Frau bringen. Klar, wir haben jetzt nicht unbedingt die Steilvorlage wie die Leute in Nain, dass wir gerade eine Totenauferweckung miterlebt haben. Aber eins haben wir. Wir haben den Herrn Jesus. Wir haben den Herrn Jesus, wie er uns neues Leben geschenkt hat, wie er unser Herz verändert hat. Wir dürfen erleben, wie er da ist für uns mit seiner Liebe. Und wenn unser Herz mit ihm erfüllt ist, dann darf doch unser Mund davon auch übergehen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du ein Gott bist, der sich unser erbarmt. Das hast du bewiesen, dass du ein Mensch geworden bist, dass du die himmlische Herrlichkeit verlassen hast, für unsere Sünden am Kreuz gestorben bist. Aber du bist auch auferstanden. Und wir danken dir für das Geschenk, wo du uns gemacht hast, vom geistlichen neuen Leben, dass wir auferweckt worden sind im geistlichen Sinne. Und wir danken dir, dass wir deine Liebe immer wieder erfahren dürfen, auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Dafür wollen wir dir von Herzen danken und bitten dich, dass du uns hilfst, dass du im Zentrum unseres Lebens bleibst und dass du uns brauchen kannst, auch als deine Botschafter in dieser Welt, wo dein Erbarmen so dringend nötig hat. Amen.